SRF 3.
Corona verschärft den Lokführermangel bei der SBB. Jetzt nimmt der Chef Stellung und verspricht Besserung. Die Regeln gegen Geldwäscherei sollen nicht angepasst werden, denn im Ständerat fürchtet man um das Anwaltsgeheimnis. Seit Anfang Woche war sie verschwunden, jetzt sitzt die Oppositionelle Kolesnikova in Belarus in Haft und berichtet von der harten Hand des Regimes. Das ist Info 3, am Mikrofon ist Mario Sturni. Eine 500 Millionen Franken Verlust im ersten Halbjahr, das musste die SBB heute bekannt geben. Grund dafür sei die Corona-Krise und auch für den akuten Lokführermangel sei das Virus mitverantwortlich. Seit dieser Woche fallen bei der SBB täglich 200 Züge aus, etwa 200 Lokführerinnen fehlen. Das sorgte bei Kantonen, Politikern und beim Bundesamt für Verkehr bereits für Unverständnis und auch für Kritik. SBB-Chef Vincent Ducrot nahm heute erstmals ausführlich Stellung dazu und sagte, er entschuldige sich, aber es habe keine andere Lösung gegeben. Ivan Santoro.
SBB-Chef Vincent Ducrot will nichts beschönigen. Das Lokführerproblem sei nicht über Nacht gekommen. Es habe bereits über Jahre immer Hochs und Tiefs gegeben. Man habe immer eher knapp budgetiert.
Das ist normal, dass man etwas defensiv plant. Das ist immer in alle Unternehmungen, man nimmt nicht Ressourcen auf Vorrat. Aber wir haben besonders in den letzten 2 Jahren ist es etwas akuter geworden. Und das ist eine Fehlplanung. Vorher hat man einfach defensiv geplant. Jetzt haben wir einen akuten Mangel.
Ducrot kann nachvollziehen, dass sich einige Kantone oder Fahrgäste von der kurzfristigen Fahrplanausdünnung überrumpelt fühlten. Es sei der SBB aber nichts anderes übrig geblieben, weil sich die Situation erst kurzfristig zugespitzt habe.
Wir sind davon ausgegangen, dass wir ausbilden können. Und dann Mitte in der Krise, wir sehen, diese Ausbildung geht nicht vorwärts. Und das Loch ist immer größer geworden. Und sobald wir es gesehen haben, haben wir informiert. Aber vorher, wir hatten eine Situation unter Kontrolle im März. Wir hätten knapp, aber genügend Lokführer gehabt und wegen Corona nicht mehr.
Besonders viele Verbindungen fallen in der Region Aargau und in der Westschweiz aus. Der Lokführermangel sei nicht auf dem gesamten Schienennetz gleich akut, sagt Ducrot und reagiert damit auf Kritik aus der Region Aargau.
Wir haben nichts gegen die Region A oder B. Nicht, weil wir nicht lieben Aargau, dass Züge in Aargau fallen. Wir haben einfach dort weniger Lokführer. Und weil die werden leider pro Depot ausgebildet und dort war eben eine Klasse und die kommt nicht raus.
In einzelnen Kantonen wird derzeit diskutiert, ob für die ausgefallenen Züge Schadenersatz verlangt werden kann, weil die SBB die bestellte Leistung nicht erbringt. Im Kanton Aargau hat das Parlament gar über eine Konventionalstrafe diskutiert. Ducrot sieht diesen Drohungen gelassen entgegen. Man werde mit dem Bund, aber auch den betroffenen Kantonen diskutieren, was für finanzielle Lösungen möglich seien. Ab Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen in der Deutschschweiz alle Züge wieder normal fahren. In der Westschweiz müsse man sich noch bis im April nächsten Jahres gedulden. Ducrot verspricht, dass man diese Planung einhalten könne, sofern keine zweite Corona-Welle komme und nicht ein zweiter Lockdown drohe. Das könne man nicht voraussehen, sagt der SBB-Chef.
50 Franken und das für jeden Haushalt, so viel gibt es im Zusammenhang mit den früheren BILAG-Gebühren zurück. Wir sind bei den Meldungen und Dominik Brandt.
Auf die Radio- und Fernsehempfangsgebühren ist jahrelang zu Unrecht Mehrwertsteuer erhoben worden. Nach dem Ständerat hat nun auch der Nationalrat der 50-Franken-Lösung des Bundesrats zugestimmt. Bereits im nächsten Jahr könnten die Gutschriften auf den Serafe-Rechnungen erscheinen, erklärte Medienministerin Simonetta Sommaruga. Auch Unternehmen können die zu viel bezahlten Mehrwertsteuern zurückverlangen, wenn sie keinen Vorsteuerabzug vorgenommen haben. Die Vergabe von Lehrstellen nimmt wieder Fahrt auf. Während der Corona-Krise waren Schnupperlehren und Vorstellungsgespräche bei zahlreichen Unternehmen eine Zeit lang tabu. Nun hat sich die Situation für Lehrstellensuchende aber etwas entspannt. Zwar wurden in diesem Jahr insgesamt 4% weniger Lehrverträge abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum, aber im August lag die Zahl der Abschlüsse höher als im Vorjahr, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mitteilt. Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist ein Feuer ausgebrochen, gut einen Monat nach der Explosionskatastrophe, bei der mehr als 190 Menschen ums Leben kamen. Live-Bilder im libanesischen Fernsehen zeigten Flammen und dichte Rauchwolken. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Auch über mögliche Opfer gab es noch keine Angaben.
Info 3 Abend.
Thomas Hefti von der CVP, Martin Schmid von der FDP oder Daniel Josic von der SP. Das sind nur einige der Anwälte im Ständerat. Und dieser diskutierte heute über ein wichtiges Thema für Anwältinnen und Anwälte, die Geldwäscherei. Das Parlament tut sich damit schwer, wie sich gezeigt hat. Balz Oertli hat zugehört.
Anwälte sind heute nur dann dem Geldwäschereigesetz unterstellt, wenn sie direkt Geld verschieben. Das will die Financial Action Task Force, die FATF, ändern. Die FATF ist ein Zusammenschluss verschiedener Regierungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. In ihrem letzten Bericht hat sie von der Schweiz verlangt, dass auch Anwälte, die Briefkastenfirmen eröffnen, führen und verwalten, dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden. Diesem Bericht der FATF will man im Parlament mit einer Revision des Geldwäschereigesetzes nun nachkommen. Doch die Revision war schon im Nationalrat im letzten Frühling sehr umstritten. Er ist gar nicht erst auf die Vorlage eingetreten, hat also nicht einmal darüber diskutiert. Der Ständerat ist jetzt zwar auf die Revision eingetreten, diese beinhaltet ja auch noch andere Punkte, er hat dann aber sogleich den geforderten Passus rausgestrichen. Man müsse nicht etwas einführen, nur weil das in einem Bericht gefordert werde, fand Thomas Hefti, FDP.
Es ist daher durchaus sinnvoll, und ich bin in der Mehrheit, zäh zu sein mit der Umsetzung der Anregungen.
Die aktuellen Massnahmen reichten aus, ergänzte Beat Rieder, CVP.
Das Abwehrdispositiv in der Schweiz genügt, wenn es korrekt, konsequent und speditiv umgesetzt wird.
Die Anwälte fürchten um ihr Anwaltsgeheimnis. Die bürgerliche Mehrheit argumentierte, neu müssten Geschäftsbeziehungen so gemeldet werden, dass es theoretisch möglich wäre, dass bei Verdacht auf Geldwäscherei die Behörden Zugriff hätten. Und das widerspreche dem Anwaltsgeheimnis. Ein Argument, das SP-Ständerat Daniel Josic so nicht stehen ließ. Das Anwaltsgeheimnis sei nicht in Frage gestellt. Es sei ja auch heute schon so, dass Anwälte, die direkt Geld verschieben, dem Geldwäschereigesetz unterstellt seien. Mit der Neuerung würde man nur Schlupflöcher schließen.
Wir lassen eine Lücke in der Geldwäschereibekämpfung offen und lassen damit eine Lücke in unserem Damm. Und damit kann das Wasser und in diesem Fall eben das Geld wieder auf den Finanzplatz fließen.
Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Falls dieser den umstrittenen Punkt auch ablehnt, werde das international trotzdem nicht zu einem Problem, beschwichtigt Finanzminister Ueli Maurer.
Die Schweiz hat nichts zu befürchten, weil 7 von 8 Punkten hat der Ständerat heute genehmigt. Das wird eine Pendenz sein, die wir später einmal aufnehmen müssen. Aber die Schweiz hat insgesamt ein gutes Zeugnis erhalten bei der Geldwäscherei. Aber diese Lücke bleibt jetzt bestehen.
Eine Meinung, die der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor Peter Kunz nicht ganz teilt.
Über kurz oder lang haben wir einen internationalen Standard, dass das Geldwäschereirecht ausgedehnt wird, auch auf Beratungsdienstleistungen. Und sollte man noch nicht jetzt sagen, wir machen das, dann wird man es in 5-6 Jahren nachholen müssen.
Der nächste Schritt liegt jetzt beim Nationalrat.
Info 3 Abend.
Seit Wochen gehen die Menschen in Belarus auf die Straße wegen der umstrittenen Wiederwahl von Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Opposition verlangt Neuwahlen. Doch nicht nur die Proteste halten an, gleichzeitig geht die Regierung auch gegen die Opposition vor. Jüngstes Beispiel die 38-jährige Maria Kolesnikova. Sie ist eine zentrale Figur in der Protestbewegung und sie wurde am Montag verschleppt und danach verhaftet. Heute hat sich Kolesnikova zu Wort gemeldet. Ich habe Russland-Korrespondent David Znauer gefragt, was man denn mittlerweile darüber weiß, was mit Kolesnikova seit ihrem Verschwinden am Montag passiert ist.
Also Kolesnikova ist in Haft und sie hat eben heute Strafanzeige gestellt gegen Geheimdienstler und Polizisten, wo sie eben beschreibt, was mit ihr passiert ist. Und zwar schildert sie, dass sie eben verschleppt wurde am Montag und danach von Beamten mit physischer Gewalt bedroht wurde. Ziemlich übel, muss man sagen. Es sei auch der Satz gefallen, wenn du nicht freiwillig aus Belarus ausreist, dann bringen wir dich in Stücken aus dem Land. Also eine Morddrohung. Drohung. Kolesnikova allerdings hat sich offensichtlich davon nicht einschüchtern lassen und sie schildert auch in dieser Strafanzeige, dass sie an der Grenze ihren Pass zerrissen hat, um zu verhindern, dass man sie in die Ukraine abschiebt. Eine, muss man sagen, wirklich sehr starke Tat, denn nun sitzt sie in Haft und ist selbst da noch unbeugsam. Wie gesagt, sie stellt eine Strafanzeige gegen diejenigen Beamten, die sie bedroht haben.
Sie hat eben ihren Pass zerrissen. Warum sollte sie denn überhaupt gezwungen werden, auszureisen, wie bereits andere Oppositionelle auch schon? Was erhofft sich Lukaschenko davon?
Lukaschenko, der stellt, muss man wissen, den ganzen Konflikt als Angriff von außen dar. Also die USA, Polen, Tschechien, mit anderen Worten, der Westen greife Weißrussland, Belarus an. Das behauptet er, das ist zwar kompletter Unsinn, aber für Lukaschenko eben ein Vorwand, seine Gegner aus dem Land zu werfen, um sie dann eben als Republiksflüchtlinge oder als Agenten des Westens verunglimpfen zu können. Das wollte er auch mit Kolesnikova tun, aber sie hat das vereitelt mit ihrer, muss man sagen, mutigen Tat.
Vielleicht noch ein Wort zur Rolle von Russland. Steht Präsident Wladimir Putin denn weiterhin hinter Lukaschenko?
Ja, und man hat sogar den Eindruck, je länger, je mehr. Putin hat Lukaschenko nicht nur in Aussicht gestellt, notfalls mit eigenen, also mit russischen Polizeitruppen in Belarus einzugreifen, um eben die Regierung in Minsk zu stützen. Er hat Lukaschenko auch mit Geld unter die Arme gegriffen. Die Rede ist von mindestens 1 Milliarde Dollar an Krediten. Dazu kommt Propaganda, eine Propaganda-Offensive aus Moskau. Gerade diese Woche sind Journalisten und Journalistinnen des russischen Staatsfernsehens nach Minsk gereist und haben ein Jubelinterview gemacht mit Lukaschenko. Also man kann sagen, der Kreml, der stützt das Regime in Minsk ganz relevant und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum Lukaschenko immer noch an der Macht ist.
Informationen und Einschätzungen von Russland-Korrespondent David Nauer. Vor den Börsendaten bringt uns Dominik jetzt noch eine Schweizer Erfolgsmeldung vom Sport.
Marc Hirschi hat soeben die 12. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Berner hat das Ziel in Saron-Solo erreicht. Der heutige Etappensieg ist der größte Erfolg in der bisherigen Karriere des 22-Jährigen. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.369 Punkten, minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1,0782 gehandelt, der Dollar zu 90,74 Rappen. Das Wetter am Abend gibt es in den Alpen lokal Regen. Morgen ist es zeitweise sonnig bei 24 Grad. In den Alpen und im Süden regnet es teilweise.
Das war Info 3 am Donnerstag mit News und den Einordnungen dazu. Einen schönen Abend und weiterhin frohes Hören wünschen Dominik Brandt, Rebecca Filliger und Mario Storni.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.